Okay, ich darf Sie erstmal begrüßen hier im Track für Netzwerke im V3. Der Rowen, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, wird uns das über WireGuard erzählen. Der wird sich selber vorstellen, von daher möchte ich das Wort ihm übergeben. Danke.
Ja, willkommen zum Vortrag WireGuard, tolle VPNs mit Open Source. Die Tagline habe ich mir wirklich echt nicht gerade ausgedacht. Ich entschuldige mich dafür. Bisschen was über mich. Mein Name ist Rowen Zerwinski. Ich arbeite bei Pangotronics. Wir machen so Open-Source-Dinge mit Embedded Linux und versuchen da auch die Änderungen, die wir machen, auch immer in die Upstream-Projekte zurückzubringen. Wir heißen, wir arbeiten ein bisschen am Kernel und an ganz vielen User-Space-Libraries, alles, was man so bei Embedded-Geräten gebrauchen kann. Auf GitHub findet ihr mich unter emantor und wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, dann an die Mailadresse da. Und ich bin im Moment noch für Testing zuständig, mache ein bisschen was mit Opti, das geht so in den Security-Bereich mit rein und einen Haufen Systemintegration. Also ein Kunde kommt vorbei, sagt, ich hätte gerne mein eigenes Linux-System mit all den schönen Dingen und ich brauche folgende Libraries, dann bauen wir ein Custom-Linux-System für die Leute zusammen, damit es genau auf ihre Anforderungen passt und sorgen auch dafür, dass man das ordentlich updaten kann. Und nachdem ich jetzt was über mich erzählt habe, hätte ich Fragen an euch und zwar, wer von euch weiß, was ein VPN ist? Einfach die Hand heben. Ah, die Slides hätte ich mir also sparen können. Wer von euch benutzt schon WireGuard? Ah, okay, interessant. Das auf jeden Fall nett. Gut, gibt es ein bisschen Gliederung, dann fangen wir an mit, was sind VPNs? Ich kann wahrscheinlich ein bisschen schneller darüber gehen. Warum will man überhaupt WireGuard benutzen? Wie richte ich das Ganze ein und welche Stolperfallen habe ich dabei? Und das sind leider nicht so richtig wenige, zumindest in meiner Erfahrung. Genau. Was sind VPNs? VPNs sind Virtual Private Networks, virtuelle private Netze, die man auf bestehende Netze oben drauf setzt. Das heißt, ich habe irgendwie zwei Endpunkte im Internet, die können sich gegenseitig sehen und möchte jetzt aber darüber die beiden Netze, die hinter den Routern, die mit dem Internet verbunden sind, miteinander verknoten. Und das macht man normalerweise über ein VPN. Und die klassischen VPNs, die wir alle so kennen und lieben, vielleicht auch nicht lieben gelernt haben, ist so ein OpenVPN. Das war lange Zeit der Open-Source-Standard. Jeder hatte eigentlich einen OpenVPN. Das lief auch auf OpenWrt sehr gut. Wir heißen, wenn man so eine kleine OpenWrt-Büchse als seinen eigenen Linux-Internet-Router hatte, konnte man sich damit auch nach Hause verbinden, selbst wenn man gerade in der Uni, auf der Arbeit oder bei Bekannten war. Und was im Business-Bereich immer noch ein bisschen weiter verbreitet war, war IPsec. Das wurde aber mittlerweile, glaube ich, größtenteils durch Cisco, AnyConnect und andere Lösungen, die darauf aufsetzen, teilweise ersetzt. Und es gibt eigentlich so zwei Schemata als Ausprägung. Und zwar gibt es einmal die sogenannte Road Warrior-Ausprägung. Das heißt, ich habe irgendwie jemanden mit einem Laptop und der möchte über das Internet oder über LTE, auch das Internet in dem Fall, sich irgendwo hin verbinden. Sei das jetzt die Firma oder sei das sein eigenes Netz zu Hause, weil er da irgendwie seine Musik hören möchte oder eine Mail schreiben muss oder so. Und das ist der klassische Road-Warrior-Ansatz. Und das ist auch das, was bei ganz, ganz vielen Leuten für Homeoffice jetzt seit 2020 zum Einsatz kommt. Ich muss halt irgendwie auf die Dokumente in der Firma zugreifen, dann bekomme ich auf dem Arbeitslaptop aufgesetzt einen vorgefertigten VPN-Zugang, kann den einschalten und kann damit arbeiten, als wäre ich jetzt im Büronetz. Und der Transport erfolgt in der Regel über das Internet. Das muss nicht immer das Internet sein, aber das Internet hat sich halt als Standardkommunikationsplattform durchgesetzt. Deswegen verwenden wir das an der Stelle. Und die Alternative ist, dass wir eine Netz-zu-Netz-VPN aufbauen. Das ist immer dann der Fall, wenn wir versuchen, zwei Netze miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel verschiedene Standorte von einer Firma. Ich habe irgendwie einen Standort, da wird gerade abgebaut, da stehen aber noch ein paar Server rum, die sollen auch noch verfügbar sein und ein Großteil der Mitarbeiter ist aber schon das neue Gebäude umgezogen, die Server ziehen erst später um, weil die IT noch nicht hinterhergekommen ist. Dann baue ich mir einen VPN auf, damit der Zugriff auf den Server noch gewährleistet ist. Und da ist dann der Aufbau auch noch ein bisschen komplexer. Ich brauche dann nämlich Routing, um zwischen den beiden Netzen vermitteln zu können und muss das auch entsprechend konfigurieren. Dann als nächstes, was ist WireGuard? WireGuard ist erstmal nur ein Kernel-Modul. Das ist die Standardimplementierung, die sich jetzt im Linux-Kernel durchgesetzt hat. Der Linux-Kernel hat ein Management-Interface für Netzwerkinterfaces, das nennt sich Netlink. Und das wird auch für WireGuard verwendet. Und das entsprechende Command-Line-Tool, was man unter Linux dafür verwenden kann, um das einzurichten, heißt WG für WireGuard. Ein VPN in WireGuard wird eingerichtet über einen Endpoint, laut IPs und einen Public-Private Key. Und damit ist die Einrichtung quasi abgeschlossen. Und auf der anderen Seite gibt es über DWG-Tools auch noch ein Schnellstart-Skript, um möglichst schnell sein VPN aufbauen zu können. Das nennt sich WG-Quick und dazu gibt es auch einen passenden Systemd-Service, den man einfach aktivieren kann. Will heißen, wenn man zum Beispiel für sich und seine Kumpels den WireGuard einrichtet und dann jedem seiner Kollegen so eine Konfigurationsdatei zur Verfügung stellt, kann man sagen, kopiere die Konfigurationsdatei einfach nach etc WireGuard, dann machst du systemctl start den wg-quick add, wie heißt die Konfigurationsdatei, und dann geht das VPN an und er kann loslegen. Das ist der Hintergrund, warum es diese einfache Konfiguration gibt. Und dann ist natürlich die nächste Frage, warum nehmen wir denn nicht OpenVPN? Das ist ja schon da. Und das funktioniert auch. Und das kann man doch einfach nehmen. Das Problem ist, OpenVPN ist vor allem auf so eingebetteten Systemen relativ langsam. Wenn ich meinen starken Laptop oder meinen großen Desktop-Computer zu Hause habe, dann ist das noch einigermaßen schnell. Wenn ich da aber so einen kleinen Plasterrouter habe, auf dem vielleicht OpenWRT läuft, dann ist das nicht mehr adäquat, weil die Performance sich irgendwie, keine Ahnung, bei einem Achtel von dem bewegt, was ich so eigentlich durch meinen Internetanschluss durchbekomme, und dann ist das nicht mehr interessant. OpenVPN ist auch ziemlich kompliziert zu konfigurieren, zumindest ist das in meiner Erfahrung so. Ich brauche Zertifikate und ich brauche Keys für mehrere Endpoints und dann muss man den Peer-to-Peer Pre-Shared Key einrichten und das ist alles sehr involviert. Da fehlt so ein bisschen die Einfachheit. Das ist halt historisch gewachsen, ist so ein bisschen an das angelegt, was man im Enterprise-Bereich schon vorher gemacht hat. Und bildet das einfach ab. Und vor allem auf den eingebetteten Systemen habe ich damals ein bisschen Performance-Testing gemacht. Das war so ein klassischer TP-Link-Router damals von 2019, das ist auch schon wieder 4 Jahre her. Der hat halt mit OpenVPN so 12 Mbit geschafft und der etwas schnellere war dann bei 90 Mbit. Das ist dann vielleicht für das aktuelle VDSL okay, aber dann kostet das Gerät auch schon wieder 120, 130 Euro. Also das ist nicht das, was man standardmäßig kaufen würde und woanders mit hinstellt. Genau, und warum WireGuard? WireGuard ist schnell. Dadurch, dass OpenVPN empfängt quasi das Paket, dann kopiere ich das Paket zu meinem OpenVPN-Prozess. Der OpenVPN-Prozess dekodiert das Paket im User Space, das ist also völlig unabhängig davon, was im Kernel passiert, und gibt das Paket dann wieder zurück zum Kernel und der schickt es dann an den eigentlichen Dienst, den es erreichen soll, also sei das SSH oder ein HTTP-Server oder etwas Ähnliches. Und bei WireGuard passiert die gesamte Entschlüsselung des Pakets im Kernel, was auch dafür sorgt, dass die Latenzen viel, viel besser sind. Das Paket kommt also an, WireGuard erkennt, das ist ein WireGuard-Paket, das ist ordentlich signiert, dann nehme ich das, entschlüssel das direkt im Kernel, muss das nicht erst in den User Space kopieren und warten, bis da irgendein Prozess anfängt, das zu dekodieren. Das kann ich direkt machen und gebe das einfach an den richtigen Punkt zurück. WireGuard ist im Vergleich zu OpenVPN wesentlich einfacher zu konfigurieren. Ich spare mir die ganzen Zertifikate und auch den Pre-Shared Key für die Keys. Ich muss allerdings auch hier natürlich einmalig kryptografisches Material erstellen. Ich brauche also eine Public-Private Key-Authentifizierung. Dafür gibt es in den WireGuard-Tools eigene Kommandos für. Und dann kann ich das damit einrichten. Dann muss ich einrichten, welche IPs überhaupt an der anderen Seite des Netzes verfügbar sind. Das sind die Allowed-IPs. Und ich muss einstellen, wo befindet sich das Netz denn überhaupt. Sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich mich hin verbinden soll. Und das ist in dem Fall der Endpoint. Und WireGuard ist eben auch auf diesen eingebetteten Geräten ziemlich schnell. Im Vergleich zu den 90 Mbit, die wir vorher hatten, sind es hier jetzt 280 Mbit. Und teilweise habe ich da auch noch größere Zahlen gesehen. Das hat uns unter anderem ermöglicht, in unseren Freifunknetzen auf den kleinen Freifunkroutern, auf den sehr, sehr günstigen 20, 30 Euro Geräten von so Geschwindigkeiten um die 10, 12 Mbit bis auf 40, 50 Mbit hochzukommen. Das war sehr, sehr angenehm und das kann man sich morgen in einem anderen Track von einem meiner Kollegen anhören, der im selben Projekt involviert ist. Ein kleiner Primer zu asymmetrischer Verschlüsselung. Wer von euch weiß, was asymmetrische Verschlüsselung, wie es funktioniert? Okay, dann gehe ich da auch nur schnell drüber. Bei asymmetrischer Verschlüsselung hat man immer ein asymmetrisches Schlüsselpaar. Es gibt einen privaten Schlüssel und es gibt einen öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel kann eine Signatur erstellen. Wenn ich den passenden öffentlichen Schlüssel dazu habe, kann ich verifizieren, dass die Signatur nur von diesem privaten Schlüssel erstellt werden konnte. Und der öffentliche Schlüssel kann genutzt werden, um damit Daten zu verschlüsseln. Und entschlüsselbar sind diese Daten aber nur durch einen privaten Schlüssel. Ganz klassisch kennen wir das im Open-Source-Bereich von GnuPG. Wenn ich damit verschlüsselte Mails oder signierte Mails erstelle, ist das genau derselbe Mechanismus. Einer der großen Pluspunkte ist, dass WireGuard tatsächlich auf fast allem läuft, was ich bisher gefunden habe. Ich habe den Kernel-Treiber und Linux-Kernel, der mittlerweile auch seit 3 Jahren upstream ist. Ursprünglich hatte ich den Vortrag mal 2020 eingereicht. Da ist WireGuard gerade so in den Kernel reingerutscht, aber jetzt ist es quasi schon all history. Wir haben Support für Windows. Das ist ein MSI-Installer. Ich selbst habe WireGuard noch nicht auf Windows benutzt. Hat das jemand von euch schon verwendet? Da hinten meldet sich jemand. Ich weiß nicht, ob da ein Kernel-Treiber installiert wird oder ob das komplett im User-Space funktioniert. Funktioniert komplett im User-Space, wurde gerade gesagt. Genau, das heißt, das kann man einfach installieren, kann man es genauso einrichten. Da gibt es bestimmt dann auch eine GUI-Oberfläche. Es funktioniert unter Android. Da gibt es ja auf den Telefonen dann praktischerweise so ein VPN-Provider-Interface, auf dem man das einrichten kann. Und dann hat man einfach einen Knopf in seiner UI, kann sagen, ich möchte das abgeben. In der offiziellen Anleitung auf der WireGuard-Webseite gibt es dann auch einen Kommandozeilenbefehl, wie man einen praktischen QR-Code erstellen kann, damit man nicht die Sachen von Hand in sein Telefon eintippen muss, kann das einfach abscannen. Die BSD-Flavors haben, glaube ich, mittlerweile alle Support für WireGuard. OpenBSD hat den, glaube ich, erst letztens bekommen. Das heißt, auch da kann man völlig unproblematisch WireGuard einfach verwenden. Die iOS-Geräte unterstützen das. Das heißt, ich habe irgendwie ein iPhone, ein iPad, dann kann man da einfach das offizielle Paket runterladen. Und auch macOS unterstützt das. Und das, was vielleicht im deutschen Raum noch am interessantesten ist, ist, dass die Fritzboxen in der aktuellen, ich weiß noch nicht, ob sie released ist, ich habe selbst keine Fritzbox, deswegen kann ich das nicht sagen, aber zumindest in der Testing-Version WireGuard unterstützen, was auch ordentlichen Performance-Vorteil gegenüber den vorherigen Lösungen bringt. Und genau. Ist schon ausgerollt. Aber ich glaube nur auf aktuellen Fritzboxen. Genau. Genau. Das finde ich ja sehr gut. Also mein Plan ist, mein Vater hat zu Hause seine Fritzbox und wir würden gerne verteilte Backups machen können und dann kann ich einfach seine Fritzbox mit an mein vorhandenes Netz mit anschließen. Wie konfiguriere ich das Ganze jetzt? Ich erstelle mir einen Public-Private-Key-Pair. Das funktioniert durch WG-Gen-Key. Im WG-Gen-Key fällt der Private-Key raus und den speichere ich über T einmal in einer Datei und dann gebe ich WG-Pub-Key auch wieder den Private-Key mit rein und der generiert daraus den Public-Key. Und dann habe ich meinen Private-Public-Key-Pair und den Pub-Key kann ich dann an meinen entsprechenden entgegengesetzten Endpoint schicken. Anschließend muss ich mir noch ein Interface erstellen. Unter Linux brauche ich halt irgendein Interface, über das die Pakete dann nach draußen gehen. In dem Fall lege ich jetzt einfach ein Device mit dem Namen WG-Test an und das hat den Typ WireGuard. Und dem ganzen Ding verpasse ich dann noch eine IP-Adresse, weil ohne IP-Adresse können wir ja keine Daten verschicken. In dem Fall ist das auch eine /32-Adresse. Das heißt, damit sage ich, hierhinter befindet sich kein weiteres Netz. Dieses Interface hat quasi nur eine Adresse, über die es kommunizieren kann. Und anschließend gebe ich dann über das WireGuard-Tool, was im Hintergrund die Netlink-API zum Kernel verwendet, ein, pass auf, ich habe für dieses WireGuard-Interface, nämlich WG-Test, folgenden Private Key, der liegt jetzt in dem Verzeichnis und ich habe dann als Peer den Public Key von dem Endpoint, auf dem ich denselben Vorgang quasi nochmal ausgeführt habe. Der ist hier jetzt in Base64 encodiert, deswegen kann man das nicht so richtig gut lesen und gebe ihm über Allowed IPs dann mit, welches Netz er auf der anderen Seite von dem Tunnel finden kann. Und in dem Fall ist das das 100, also 192, 168, 176.0/22 Netz. Und als allerletzten Parameter innerhalb dieser Einrichtung für WireGuard gebe ich ihm dann den Endpoint ein und in dem Fall ist es einfach jetzt eine ausgedachte Adresse, wo kein Endpoint hinterhängt. Das ist einfach testendpoint.net mit einem Port 51820 ist der Standard WireGuard-Port, auf dem man das normalerweise immer erreicht. Und dann kann ich mir noch eine Route hinzufügen, damit mein Linux-Kernel auch weiß, dass er jetzt über das WireGuard-Interface tatsächlich dieses andere Netz erreichen kann und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Das ist jetzt natürlich sehr manuell. Geht das denn nicht auch irgendwie einfacher? Ja klar, kann man machen. Wenn man die Einrichtung einmal gemacht hat, kann man dem WireGuard-Tool einfach sagen, zeig mir mal die Konfiguration für das folgende Interface an, speichere die weg und dann kann ich diese Konfiguration einfach wieder an denselben Ort legen und sie über WG-Quick wieder starten, um dort um dieselbe Konfiguration quasi wieder anzuwenden. Wir heißen, wenn ich jemand bin, der das für seine Bekanntschaft einrichtet, kann ich natürlich auch die Keys theoretisch vorher generieren. Dann muss ich mir noch überlegen, wie ich den Private Key ordentlich an die andere Person weitergebe, wenn sie den nicht selbst generieren kann. Aber ich kann dann quasi die Konfiguration vorgenerieren und kann ihm das einfach zur Verfügung stellen. Und so macht es das auch relativ komfortabel, wenn man das für seine Eltern einrichten möchte. Ist auf jeden Fall ganz nett. Und die Konfigurationsdatei enthält dann natürlich wieder dieselben Informationen, wie wir uns das schon denken können. Da gibt es eine Interface-Section, die hat wieder die Adresse. Der Private Key ist dann in Base64 drin. Den kann man aber alternativ natürlich auch über einen anderen Kanal, irgendeinen verschlüsselten Messenger oder so verschicken. Und als Peer geben wir wieder den Public Key ein, den wir eben gesehen haben, setzen die Allowed-IPs und in dem Fall ist der Endpoint jetzt noch auf einen von unseren Hackerspace-Endpoints eingestellt. So, und dann kann ich euch einmal zeigen, wie das tatsächlich auf Live-Systemen aussieht. Dafür muss ich nur kurz eine Shell starten. Einmal groß genug machen. Wenn ich hier jetzt auf meinem Laptop WG-Show aufrufe, dann beschreibt er sich, dass ich nicht root bin. Aber wenn ich das so mache, dann sehe ich, auf meinem Laptop gibt es jetzt ein Interface, das ist WG-Disk. Ich musste mir halt irgendeinen Namen ausdenken. Meine Systeme sind normalerweise alle nach Scheibenwelt-Charakteren benannt, deswegen heißt das Interface jetzt Disk für Discworld. Da gibt es einen Endpoint, beziehungsweise einen Peer, das ist im Moment mein Router zu Hause. Der hat einen Endpoint, das ist im Moment seine IPv4-Adresse. Die wird über dynamische DNS-Auflösungen regelmäßig aktualisiert, damit ich da immer wieder rankomme. Und hier sind auch Allowed IPs eingetragen. In dem Fall sind das einmal eine IPv4-Adresse und eine IPv6-Adresse, mit der ich mein eigenes Netz erreichen kann. Und zusätzlich wird mir noch gesagt, wann denn der letzte erfolgreiche Handshake mit der Gegenseite war. Also wann habe ich das letzte Mal ein Paket von der Gegenseite empfangen, das richtig authentifiziert war und konnte quasi mit dem Gegenpunkt kommunizieren. Und zusätzlich kriege ich noch so ein bisschen Traffic-Statistiken. Wir sind jetzt 800 Kilobyte ungefähr hoch und runter gegangen. Genau, und das heißt, ich kann jetzt einfach auf die Gegenseite einmal verbinden. Das ist jetzt die andere Seite von diesem Endpoint. Das kann man erkennen, wenn man hier auch wieder auf das WireGuard-Interface schaut. Ich glaube, das heißt bestimmt hier anders. Genau, da gibt es hier auch wieder ein WireGuard-Interface. In dem Fall ist das WG Road Warrior. Jetzt hat er natürlich ein bisschen weit nach oben gescrollt. Ich scrolle einmal raus. Genau. Es gibt hier die Gegenstelle auf der Routerseite. Das ist das WG Road Warrior Interface. Und tatsächlich sieht man hier dann die auf dem PPP-Interface, das ist mein DSL-Anschluss, die Adresse, die weiter oben hier bei mir in dem Endpoint drin sein sollte. Zumindest war das mal so die Idee. Genau, auch hier kann man wieder WG aufrufen und dann bekommt man in dem Fall ein paar mehr Peers, weil das ja die Gegenstelle ist, wo alle meine Geräte, wenn sie unterwegs sind, sich hin verbinden. In dem Fall sehen wir jetzt, es gibt genau einen Peer, der online ist, der vor einer Minute und 3 Sekunden sich mal verbunden hat. Das ist sehr wahrscheinlich mein Laptop, denn die anderen Geräte sind gerade alle nicht an. Das sind also die weiteren Peers, die hier vorhanden sind, sowas wie das Smartphone oder eventuell ein Tablet. Und auch hier können wir sehen, bei dem ist das WireGuard-Interface jetzt schon eine Weile an. Deswegen sind die Traffic-Statistiken ein bisschen größer, wenn man sich zwischendurch nach Hause verbunden hat. Und auf der anderen Seite gibt es auf dem Router hier ein weiteres Interface, WG Networks. Das hält einfach eine WireGuard-Verbindung zu meinem V-Server bei Hetzner aufrecht, damit ich da meine Statistiken über den Betrieb regelmäßig scrapen kann. Genau. Und auf der anderen Seite funktioniert natürlich neben SSH auch sowas wie, ich kann jetzt auf den Buildbot bei mir zu Hause im Netzwerk einfach so zugreifen. Der hat hier oben ein Buildbot Discworld emantor.de, das ist die Domain, unter dem ich das Ganze laufen lasse. Und wenn ich jetzt hier unten bei mir in der Leiste das WireGuard abschalte und einen Reload mache, dann sehen wir, er bleibt hier beim Reload stecken. Und sobald ich das auf der anderen Seite wieder einschalte, ist das WireGuard auch wieder da. Gut. Zurück. Da. So, dann machen wir hier weiter. Auf Linux-Systemen gibt es noch weitere Integrationen. Ich muss also nicht das WireGuard immer von Hand einrichten, über das WireGuard Tools oder über das WireGuard Quick Tool. Mittlerweile gibt es auch Integrationen in Systemd NetworkD. Das benutzt einfach ein natives Netlink-Interface. Da kann ich innerhalb meines Systemd NetworkD Konfigurationsdateien angeben, wie sieht der Peer aus, wo ist mein Private Key, die ganzen üblichen Konfigurationen, die man auch in den anderen Tools macht. Zusätzlich gibt es Network Manager. VPN-Plugin ist an der Stelle nicht vollständig richtig, weil Network Manager WireGuard nicht als VPN-Plugin ansieht. VPN-Plugins sind traditionellerweise in WireGuard etwas, was man explizit einschalten muss und das dann ein User Space-Programm startet, also sowas wie VPNC. Deswegen ist das in Network Manager eigentlich kein VPN-Plugin, sondern einfach ein normales Interface, mit dem Network Manager auch umgehen kann. Und auch dort kann ich die üblichen Konfigurationen wieder tätigen. Will heißen, wenn ich Network Manager auf meinem Laptop sowieso verwende, um mich mit Wi-Fi zu verbinden oder um unterwegs vielleicht mal die Ethernet-Konfiguration zu ändern, ist es ganz einfach, WireGuard auch mit Network Manager zu verwenden. Auf der anderen Seite gibt es auch Support in Conman, habe ich gesehen, und die Integration in die eigenen Programme ist auch möglich. Es gibt also verschiedene Bibliotheken, die das unterstützen. Es gibt von Jason, dem ursprünglichen Entwickler von WireGuard, einmal eine Single-C-File-Implementierung. Da ist quasi das komplette Netlink-Interface drin abgebildet. Und wenn man jetzt in seinem eigenen C-Programm oder in einem anderen Programm WireGuard benutzen möchte oder WireGuard-Interfaces konfigurieren möchte, dann ist das über diese Single-C-File-Implementation relativ einfach möglich. Man muss die halt dann zu einer Bibliothek kompilieren oder in das eigene Programm einbauen, aber dann kann man darüber WireGuard konfigurieren. Zusätzlich gibt es noch WireGuard Control Go. Das ist das Ganze geschrieben in Golang. Und es gibt für iOS und macOS ein WireGuard-Kit, weil unterm iOS und macOS heißen die verschiedenen Bibliotheken, die man für so Konfigurationen verwendet, immer irgendwas Kit. Und dort kann man eben das verwenden, wenn man aus der eigenen Applikation auch vielleicht wieder einen VPN aufsetzen möchte. Vielleicht noch ein paar interessante Informationen zu Loud-IPs. Das Loud-IPs benutzt sozusagen Crypto-Key-Routing, weil ich kann ja auf einem Interface mehrere verschiedene Peers auf der anderen Seite haben. Das hatten wir eben bei dem Beispiel auf meinem eigenen Router zu Hause gesehen. Da gab es ja nicht nur als Peer meinen Laptop, da gab es auch viele verschiedene andere Keys. Und das funktioniert im Prinzip so wie eine Routing-Tabelle. Dadurch, dass ich über Allowed-IPs sage, hinter diesem Peer versteckt sich diese IP-Adresse, guckt WireGuard quasi in das Paket rein und entscheidet anhand der IP-Adresse, mit welchem kryptografischen Schlüssel es jetzt das Paket verschlüsseln muss, bevor es das rausschickt. Und so funktioniert das Ganze dann auf der Sendeseite. Auf der Zielgerätseite funktioniert das ein bisschen anders. Selbst wenn ich auf dem Zielgerät ein Paket empfange, gucke ich nochmal nach, ist die IP-Adresse, die jetzt in dem Paket steht, tatsächlich auch eine, die in den Loud-IPs drin steht. Das heißt, ich empfange ein Paket, da steht die Adresse 192.168.0.1 drin. In meinen Allowed-IPs steht aber nur .1.0/24, dann würde mein Laptop auch entscheiden, das Paket steht nicht in den Allowed-IPs, das ist zwar irgendwie richtig kryptografisch authentifiziert, aber das kann ich hier jetzt nicht annehmen und würde es trotzdem verwerfen. Das ist relativ wichtig zu wissen, weil man sonst bei der Einrichtung relativ schnell in Stolperfallen laufen kann. Vielleicht passt mal irgendwo eine Zahl nicht ganz und dann wundert man sich, warum funktioniert denn das nicht? Das sollte doch eigentlich gehen. Dann gibt es noch die Frage, wie ist denn die Kryptographie dahinter? Und der ganz kurze Abriss ist, dass ED25519 für den Key Exchange verwendet wird und CHA-CHA20 und PULI1305 für die Authenticated Encryption und Blake2S für Hashing. Das Too Long Didn't Read the Cryptographic Paper ist, das sind alles State-of-the-Art Algorithmen. Also da ist niemand losgegangen und hat sich überlegt, wir brauchen unbedingt jetzt ein neues Verschlüsselungsschemata. Ich gucke hier auf den Telegram-Messenger. Sondern da hat jemand sich die aktuelle State-of-the-Art-Krypto genommen und hat es so implementiert, dass es sinnvoll funktioniert und auch auf modernen Geräten eine richtig gute Geschwindigkeit erreicht. Also es ist auf modernen Laptops völlig unproblematisch, wenn die Leitung dazwischen dick genug ist, Gigabit-Geschwindigkeiten zu erreichen. Eine der Stolperfallen, in die man noch so stolpern kann, ist, dass man die MTU auf dem Interface richtig konfigurieren muss. Standardmäßig geht WireGuard nämlich davon aus, dass die MTU 1500 ist, nämlich auf dem äußeren Netzwerk. Wir heißen, Wir haben hier eine IP, die ist 20 bis 40 Byte groß. Dann haben wir einen UDP-Header, den packt WireGuard noch dazu, weil WireGuard Pakete immer über UDP verschickt. Dann gibt es ein 4 Byte großes Type-Feld, ein 4 Byte großes Key-Feld, ein 8 Byte großes Nonce-Feld, einen Auth-Tag und einen Payload. Der Payload kann dann so lang sein, wie er gerade sein muss. Das heißt aber, dass bei 1500 Byte Ethernet-Frames mit IPv6 1420 als MTU übrig bleibt. Das heißt, ich muss mein WireGuard-Interface immer passend dazu einstellen, wie die MTU auf meinem Internet-Interface so aussieht. Und hier ist die Stolperfalle, dass wir bei den modernen VDSL2-Anschlüssen, die wir in Deutschland verwenden, tatsächlich keine MTU von 1500 Byte haben, sondern nur von 1492 Byte. Das heißt, wenn man tatsächlich auf deutschen Netzen oder von einem deutschen Router über VDSL aus WireGuard mit IPv6 benutzen will, dann sollte man eine MTU von 1412 einstellen. Sonst kann man schnell Probleme bekommen, dass wenn die Pakete auf einmal groß werden, da Pakete verloren gehen oder zwischendurch auf dem Routingweg verworfen werden. Das ist ein relativ wichtiger Case. Wir hatten interessanterweise auf dem Fritzbox Gastzugang Probleme damit. Innerhalb der Freifunkinfrastruktur, die wir beim Freifunk Braunschweig betreiben, ist es manchmal empfehlenswert, den Leuten zu sagen, sie sollen einfach den Freifunkrouter an den Gastzugang anschließen, weil warum nicht? Dann sind sie auf der sicheren Seite, dass der Freifunkrouter nichts mit ihrem eigenen Netz zu tun hat. Dort scheint es aber so zu sein, dass die MTU sich interessant verhält, weil wenn sie nicht auf eine relativ kleine Größe eingestellt ist, kommen die Pakete manchmal nicht durch. Und da sind wir noch so ein bisschen hinterher, das zu debuggen. Genau, also bei der MTU immer aufpassen, im Notfall nochmal nachrechnen oder die Alternative ist experimentell herausfinden. Die MTU kann man relativ klein wählen. Bei IPv6 ist der Minimum, glaube ich, 1280. Das heißt, man kann unten anfangen, kann versuchen, dann große Pakete zu schicken und das weiter nach oben ausbauen. Aber es gibt halt nicht wie bei einer klassischen IP-TCP-Verbindung die Möglichkeit, die MTU dann anzupassen, weil das VPN muss halt vorher wissen, was die richtige Größe ist. Ein anderes Problem, in das man noch so stolpern kann, ist DNS-Auflösung, vor allem wenn man sich mit einem dynamischen Endpunkt auf der anderen Seite verbindet. Zumindest mein Internetprovider zu Hause hat halt entschieden, alle 24 Stunden machen wir Schnipp, dann ist die Internetverbindung einmal weg. Und danach hat der Mann eine neue IP-Adresse. Das erschließt sich mir nicht mehr, warum man das im Jahr 2023 noch macht, aber es ist halt so. Und das sorgt aber dafür, dass einmal am Tag sich diese IP-Adresse tatsächlich ändert. Und wie wir vorhin in dem WireGuard-Tools-Output gesehen haben, funktioniert WireGuard mit IP-Adressen. Das heißt, der Kernel hat intern keine Möglichkeiten, die DNS-Namen aufzulösen. Passiert die Auflösung vorher im User Space und das WireGuard-Tool gibt nur die IP-Adresse an den Kernel weiter. Wenn ich jetzt aber den Laptop quasi nach längerer Zeit wieder aufknappe und es war vorher, also während der Laptop geschlafen hat, ist dieser 24-Stunden-Reconnect passiert, dann kann es sein, dass der Endpoint, den mein Laptop noch gespeichert hat, nicht mehr stimmt. Und eine Lösung dafür ist halt ein Skript, das das Ganze zyklisch prüft und dann einfach die IP-Adresse ordentlich ersetzt. Ich gucke quasi nach, passt die DNS-Adresse noch zu der IP-Adresse, die da drin steht. Wenn sie das tut, alles klar, super, muss ich nichts tun. Wenn nicht mehr, dann ersetzt doch mal durch die neue IP-Adresse. Und dann funktioniert es auch, wenn zwischendurch der 24-Stunden-Reconnect zugeschlagen hat. Die Integrationen tun das teilweise schon. Ich glaube, das Network-Manager-Plugin ist dazu zumindest in der Lage. Aber ich will nichts versprechen. Ich habe den Quellcode jetzt nicht genauer inspiziert, aber ich habe, seit ich Network Manager auf dem Laptop dafür verwende, zumindest keine DNS-Probleme in der Hinsicht mehr gehabt. Das Beispiel dafür findet ihr wahrscheinlich im Share-Folder eurer Distribution, wenn ihr WG-Tools installiert habt. Da gibt es einen Contrib-Folder und das Skript heißt an der Stelle, glaube ich, WG-Re-Resolve. Was man noch zusätzlich konfigurieren kann, ist ein Keep-Alive. Das ist ganz praktisch, wenn sich ein System hinter einer Stateful Firewall nach außen irgendwo hin verbinden soll, das System selbst aber nicht die ganze Zeit Pakete schickt. Und das heißt, der Router auf der anderen Seite entscheidet irgendwann, die Verbindung ist wohl jetzt nicht mehr so wichtig, hier sind ewig keine Pakete mehr drüber gelaufen, dann machen wir mal die Network Translation an der Stelle aus. Wir heißen, Der entfernte Server versucht dann an den Router ein Paket zu schicken, der schickt das aber nicht mehr an den Client weiter und dann ist die Verbindung irgendwie weg. Und dafür kann man das Keep Alive anmachen. Das sagt nämlich der entfernten Seite dann, pass auf, wenn der sich einmal verbunden hat, dann schickt ihr mal alle 25 Sekunden ein Paket, damit die Translation noch offen bleibt und die Verbindung weiterhin offen bleibt. Per Default ist das allerdings abgeschaltet, weil häufig ist es ja so, dass die entfernte Seite oder dass die Seite, von der man sich verbindet, diejenige ist, die sich hinter einer Network Address Translation befindet. Also in dem Fall steht mein Laptop jetzt hier. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob hier jetzt auch NAT stattfindet. Ich habe mir das Netz nicht genauer angeschaut, aber wenn ich jetzt bei einem Kollegen den Laptop aufklappen würde, dann will ich ja von da nach Hause. Und mein Router auf der Gegenseite hat aber die echte IPv4-Adresse über das VDSL. Das heißt, da brauche ich dann keinen Keep-Alive einrichten, weil meine Router-IP-Adresse wird sich ja nicht ändern. Ich will ja keinen Client dahinter erreichen. Ein anderer Punkt, der relativ komplex werden kann, ist Debugging. Und da kann ich empfehlen, das dynamische Debugging über das Kernel-Interface zu benutzen. Und zwar ist in den meisten Distributionen Dynamic Debug im Kernel eingeschaltet. Dafür muss das Debug.fs unter Syskernel Debug gemountet sein. Das tun die allermeisten Betriebssysteme auch automatisch. Und dann kann man das über ein Echo Module WireGuard plus P und dann ein T in Dynamic Debug Control einschalten. Und anschließend kriegt man ganz, ganz viel verbosen Output darüber, was das WireGuard tut innerhalb seines Journals bzw. innerhalb von DMS. Das kann sehr, sehr praktisch sein, wenn man seltsame Probleme debuggen muss. Warum funktioniert der Handshake nicht? Kommen die Pakete überhaupt an? Weil der Kernel dann das erste Mal so richtig darüber redet, was im Hintergrund im WireGuard passiert. Kann ich sehr empfehlen, wenn man mal Probleme mit dem eigenen WireGuard-Netz hat oder mit der eigenen Konfiguration hat oder da bei einer zweiten Einrichtung zwei Jahre später irgendwas nicht so richtig funktioniert. Zusätzlich kann man auch noch einen symmetrischen Schlüssel konfigurieren. Die Idee dahinter ist, dass man so ein bisschen post-quantum-safe wird. Der Hintergrund ist, dass die modernen Public-Private-Key-Algorithmen, in dem Fall auch ED25519, theoretisch sehr schnell von Computern mit genug Qubits gebrochen werden können. Und dann habe ich ja das Problem, wenn jemand einen dieser Computer hat, kann er alle WireGuard-Verbindungen da draußen im Internet aufmachen. Und das wollen wir natürlich irgendwie verhindern. Und dafür kann man einmalig, wenn man die Peers quasi anlegt, oder man kann den auch iterativ ändern, aber aktuell wird er halt einmalig oder ist der im Interface einmalig konfigurierbar, einen symmetrischen Schlüssel als zusätzliche Sicherheit einstellen. Das heißt, WireGuard verschlüsselt dann nicht nur das Paket einmalig über Public-Private-Key-Kryptographie und authentifiziert es nicht nur darüber, sondern zusätzlich wird der symmetrische Schlüssel auch noch verwendet, um das Paket nochmal einzuwickeln, um wirklich sicherzustellen, auch wenn jemand da draußen einen dieser Computer theoretisch zur Verfügung hätte, dann kann das Paket nicht einfach so entschlüsselt werden. In demselben Satz kann man auch noch Rosenpass erwähnen. Das ist ein Projekt, was Post-Quantum auf WireGuard aufbaust. Das Ganze ist so gedacht, dass man nicht nur einmalig diesen symmetrischen Schlüssel eingibt, sondern dass man über einen zweiten Schlüsselaustausch, der in dem Fall Quantum Safe ist, den symmetrischen Schlüssel quasi immer wieder ändert, sodass der auf beiden Seiten geändert wird. Das Ganze ist geschrieben in Rust, hat einen ähnlichen Aufbau wie WG-Tools, gibt es auf rosenpass.net und ist aktuell gefördert durch NL.net. Tja, und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank und würde mich den Fragen widmen. Hatten wir ein Mikrofon?
Ich glaube, wir haben kein Mikro, aber glaube ich kann
es. Ja, dann wiederhole ich die Frage. Ja,
ganz genau.
Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage.
Also die Frage war, es geht um ein Debian-11-System, das mit einer Fritzbox verbunden werden soll. Die Frage war, ob Network Manager in Zukunft lernen könnte, die WireGuard-Konfigurationsdateien einfach zu parsen und die anzunehmen, sodass man die Konfiguration im Network Manager nicht von Hand einstellen muss, weil die Fritzbox einem bereits eine fertige WG-Konfigurationsdatei zur Verfügung stellt. Ich habe ein aktuelleres System mit aktuellem Network Manager und da gibt es tatsächlich eine Import-Funktion für die WireGuard-Konfigurationsdateien. Das heißt, das ist wahrscheinlich noch nicht in Debian Stable angekommen, wird aber wahrscheinlich mit dem nächsten Debian Release funktionieren, wäre meine Vermutung. Ja. Genau, hier vorne. Ja. Ja.
Und zwar meines Wissens nach nutzt WireGuard nicht ED2519, sondern Curve2519, was im Endeffekt das Crypto-Backend für ED2519 ist. Also es ist insofern dann wichtig, wenn man was beispielsweise mit WG24Go macht, unterscheidet sich die Properties, sonst sind sie nicht kompatibel miteinander.
Das ist eine gute Frage. Also in meiner Erinnerung, als ich das vor 3 Jahren mal nachgelesen habe, und war es so, dass Curve 25519 tatsächlich nur den Signaturteil unterstützt und nicht den Verschlüsselungsteil. Es kann aber gut sein, dass ich mich an der Stelle jetzt komplett irre. Also, wie bitte?
Curve 25519 ist ja die Kurve.
Genau.
ED ist der Signaturalgorithmus und der Schlüsselaustausch ist eigentlich X2.
Ja, okay. Also hier wurde gerade eingeworfen, die Kurve ist Curve 25519, ED25519 wäre das Signaturverfahren und der Schlüsselaustausch wäre dann X25519. Ja. Ja, genau.
Die Kurve ist auf dieselbe, nur in anderen Koordinaten
geschrieben. Genau.
Die Idee ist, die Kurve ist 4. Grades nicht schlüsselt, dann ist die Rechenoperation einfacher. Und haben
Wenn wir jetzt ein Mikro hätten, wäre das wunderbar. Ich glaube, ich kann das leider nicht wiederholen. Moment. Sonst geht es zu kurz hoch, ja. Genau, wir haben noch ein Lavalier-Mikro.
So, also mathematisch gesehen ist Ed25519 und Curve25519 dieselbe elliptische Kurve. Ed ist in der Koordinatentransformation, das ist dann eine Kurve 4. Grades. Da sind die Rechenoperationen erstens effektiver und haben zweitens konstante Zeit, unabhängig vom Key-Material, was für Seitenangriffe eventuell relevant ist. Was man jetzt damit implementationsmäßig macht, ist eine andere Frage, aber die Mathematik ist im Prinzip identisch.
Alles klar, vielen Dank. So, noch eine zweite Frage.
Jetzt, hast gesagt, OpenVPN ist kompliziert aufzusetzen. Stimmt, wenn man es mit Zertifikaten, also wenn man es richtig macht quasi. Jetzt ist die Frage, wie schlimm böse ist es, statische Keys zu nehmen? Man hat dann keinen Diffie-Hellman mehr. Das heißt, der gesamte Datenstrom wird das Key-Material nur einmal initialisiert und gilt dann für die ganze Verbindung, während mit Diffie-Hellman wird ja jedes Paket mit einem neuen Schlüssel verschlüsselt. Dann kann man nämlich ins OpenVPN-Config-File den Key einbetten. Da ist das quasi identisch zur WireGuard-Konfiguration, dass das Key-File länger ist, weil halt der Key 500 Byte hat und nicht eine Zeile wie bei elliptischen Kurven. Das ist jetzt die Frage, wie böse ist statischer Keys?
Ja, ich glaube, das muss man individuell an seinem eigenen Anwendungsfall festlegen. Ja. Dann hier vorne.
Genau. Ich habe gesehen auf deinem Folien, du hast auf der Road-Warrior-Seite ein 32er-Netz genommen.
Genau.
Und das wird gerade sehr kontrovers diskutiert im Internet. Ich vermute mal, das liegt wahrscheinlich an den verschiedenen Implementierungen, weil du hast bei dir, glaube ich, ich habe gesehen, du hast einen Point-to-Point-Tunnel gehabt, oder?
Genau.
Kannst du dazu was sagen, ob das nun generell von allen Implementierungen so supportet wird, oder ob man bei manchen vielleicht ein 30er-Netz braucht, weil das habe ich nicht gekriegt, weil es gibt zwei Parteien im Internet und keiner kann das auflösen.
Genau, also die Frage ist halt, also die Frage war, braucht man ein /32 oder braucht man sogar ein /30? Und ich denke, die Frage zielt darauf ab, ob man jetzt eine Broadcast-Adresse innerhalb dieses Adressbereichs, den man da hinter das VPN legt, tatsächlich braucht. Ich selbst muss sagen, ich benutze an der Stelle tatsächlich nur die Linux-Implementation und zumindest die war kompatibel genug mit Android und zumindest der iOS-Ding, dass es funktioniert hat. Ich habe keine getroffen, wo das jetzt relevant wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Diskussion ist. Ich habe aber leider keine weiteren Infos dazu, das tut mir leid. Sonst noch Fragen? Da hinten.
Ich habe am Anfang schon beantwortet, was für Distribution System Logs zu den WireGuard. Also ich denke jetzt an GMX62 Lite mit einem Angriff.
Also eine der Nachteile, die man auf den Embedded-Plattformen hat, ist, dadurch, dass neue Kryptographie verwendet wird, gibt es keine HW-Beschleunigung. Also ich habe keine Hardware auf dem Prozessor, die in der Lage ist, diese Algorithmen zu beschleunigen. Das heißt, ich muss das alles auf der CPU rechnen. Die Erfahrung sagt, dass da doch ordentlicher CPU-Load gerade bei langsamen Embedded-Systemen stattfinden kann. Ich hatte ja die Beispiele mit den eingebetteten Routern. Das war hier ein WRT 1200AC, das ist ein TP-Link-Gerät, aber der ist schon sehr viel schneller, beziehungsweise ich glaube, das ist noch die MIPS-Plattform, möglicherweise ist die gar nicht so viel schneller, aber ich würde an der Stelle dazu raten, das individuell nochmal zu testen, weil wenn man sowieso vom CPU-Load in einem eingebetteten System schon begrenzt ist, dann könnte das schon zu einem Bottleneck führen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch, also das OpenVPN wäre nicht schneller, das ist natürlich dazu auch zu sagen. Ja. Genau. Noch eine Frage hier links?
Ja, ich habe eine Frage so in puncto Relevanz für den Durchschnittsuser. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich schon einige kommerzielle Lösungen gibt, die darauf aufbauen, um so Corporate VPNs anzubieten. Und kennst du da ein paar und weißt du vielleicht, ob jemand versucht, da eine freie Lösung zu machen?
Genau, also die Frage war, gibt es schon Lösungen, die Corporate VPNs auf WireGuard obendrauf setzen, damit ich was habe, was ich auch in meiner Firma verwenden kann zum Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass das eine der Fragen war. Es gibt zum Beispiel eins der Systeme, die ich kenne, ist Tailscale. Die Idee ist dahinter, dass man das Ganze automatisiert verteilen lässt. Ein Teil davon ist Open Source, zumindest die ganzen kleinen Implementierungen sind es. Einer der Forwarding-Services, die dort verwendet werden. Und es gibt auch eine Implementierung für den Kontrollserver in Go, die funktionieren soll. Ich habe das allerdings selbst nicht getestet, muss ich sagen. Das heißt, ein Tailscale wäre eine der Varianten, die man da sich mal anschauen könnte. Da drüben gibt es noch eine Meldung.
Ich würde nur anmerken, NetMaker wäre eine komplette Open-Source-Variante.
Ah.
Die ist ganz cool. Ja, und ansonsten, ich habe selber einen implementiert, ist jetzt nicht so schön.
Okay, also es wurde angemerkt, es gibt noch NetMaker, das ist eine komplette Open-Source-Variante und der Autor, die Wortmeldung merkt auch an, dass es nicht so schwierig ist, darauf sein eigenes System aufzubauen. Ich denke auch nicht, dass das unglaublich komplex sein müsste, dadurch, dass man ja relativ gute Anbindungen über die Single-C-File-Implementierung hat, um das, die Einrichtung selbst zu machen. Genau, sonst noch Fragen? Ja, dann recht herzlichen Dank.